Die Reise nach Jerusalem. Als Jonathan Fischer vor Jahren die Weissagung der lieben, inzwischen verstorbenen Schwester Tante Hannah bekam, er könnte sogar einmal katholischer Bischof werden, hätte er bestimmt nicht gedacht, ausgerechnet beim Verteilen von protestantischen Einladungen auf der Königstraße daran erinnert zu werden. Der nächste vom CVJM, christlichen Verein junger Menschen, organisierte offene Abend stand vor der Tür. Eine Gruppe um Pfarrer Georg Müller hatte sich auf den Freitreppen des Schlossplatzes versammelt und fing an, von Christa Müller auf der Gitarre begleitet, christliche und jüdische Lieder zu singen und für die Abendveranstaltung einzuladen. Jonathan war frustriert, weil die von ihm eifrig angebotenen Flyer für den Israel-Vortrag abgelehnt wurden oder sofort im Mülleimer landeten. Einzig eine vorbeilaufende römisch-katholische Nonne versprühte Lebensfreude, indem sie ihm begeistert von ihren eigenen Reisen ins gelobte Land erzählte und ihm empfahl, unbedingt dorthin zu pilgern. Als die zum Gengenbacher Kloster zugehörige Ordensschwester las, dass Ludwig Schneider von der NAI, Nachrichten aus Israel-Redaktion, spricht, wollte die Franziskanerin sogar selbst später in die evangelische Kirche kommen. Nach Beendigung der angeregten Unterhaltung breitete sich die nächste Sinnkrise beim automatisch seine römisch-katholische Kirchensteuer abführenden Gottesmann aus. Beim zufälligen Anblick des im Königsbau befindlichen Reisebüros erinnerte sich der Storyheld wehmütig an seine Pläne, nach Kenia reisen zu wollen. Nun war er selbst wie eines der 68er Blumenkinder auf der Straße gelandet, um für Jesus Christ Superstar Werbung und sich, wie er meinte, lächerlich zu machen. Wäre er den verführerischen Blicken dieses zum feindlichen Glaubenslager gehörenden jungen CVJM-Mädchens vor langer Zeit nicht erlegen und seinen Prinzipien treu geblieben, wer weiß, was dann aus ihm geworden wäre. Eine Hand legte sich um Jonathan Fischers Schulter und zwei dunkelrot bemalte Lippen hinterließen einen herzlichen Abdruck auf seiner rechten und anschließend auf der linken Wange. Eine schwarz gelockte, angenehm duftende, dunkelblau uniformierte Stewardess drückte den verzweifelten Einladungsversuchen einen Erstaunen auslösenden Stempel auf. Phoebe Leontopoulou hatte ihren liebgewonnenen Hongkonger Passagier wiedererkannt. »Wow, Jonathan, jetzt stehst du tatsächlich deinen Mann und stellst deinen Leib als Gott wohlgefälliges Opfer hin.« »Ich übernachte in einem City-Hotel, bis morgen früh mein nächster Flug nach Rom geht. Nimmst du mich mit zu der Veranstaltung?« Jonathan stockte der Atem. Sollte ihm der humorvolle Vater im Himmel einen weiteren Streich spielen und ihn abermals aus einem Gefühlstal mit der Frau seines Lebens retten? »Phoebe, dass du mich gleich wiedererkennst. Du siehst ja bezaubernd aus. Darf ich dich als Dank für deine fürsorglichen Patientendienste in mein griechisches Lieblingsrestaurant einladen? Na klar, du brauchst dich aber nicht in Unkosten stürzen. Wir haben gerade orthodoxe Fastenzeit, weshalb ich nur etwas Wärmendes trinken möchte,« war die dankbare Antwort der wie eine Venus von Milos Statue perfekt gebauten Aphrodite. Jonathan musterte seinen neuen Schwarm genau, als sie beide auf der Gartenterrasse sitzend an einer Tasse Löwenzahn und Brennnesseltee schlürften und über erstaunliche Erlebnisse plauderten. Außer einem kleinen markanten Höcker auf der Nase, den die wie Zwillinge aussehenden, gebleachten weißen Zähne übertrumpften, schaute Phoebe makellos aus ihren kaffeebraunen, blinzelnden Rehaugen heraus. »Sag mal, trägst du auch Kontaktlinsen, weil du öfters deine Augenlider auf und zuschlägst?« wollte der sich nach einer Frau sehnende Storyheld einwerfend wissen. Nein, das ist vielleicht die Aufregung über deine spannenden Geschichten. Wie war das? Diese Magdalena hat dir deine Augen zärtlich zugedrückt, nachdem du den Lamborghini rückwärts zu Schrott gefahren hast, und dann hast du dich in sie verliebt? Der begehrte Junggeselle erzählte weiter seine Erlebnisse, so dass die Zeit wie im Flug verging. Das neu gefundene Pärchen musste sich in Richtung evangelischer Kirche auf den Weg machen, um nicht zu spät zu kommen. Jonathan fing an, die legere Art der südländischen Meeresanwohner zu bewundern. Die ungezwungene Schönheit, die sich bei ihrem platonischen Freund darüber beklagte, wie schwer es in ihrem unsteten Berufsstand ist, ein ernsthaftes Gegenüber zu finden, begann den verträumt Zuhörenden aus Spaß wach zu kitzeln. Angriff als beste Verteidigung anwendend, begann der eine Rippe suchende Jonathan ebenfalls seine Gespielin abzugreifen. Die immer mehr Zutrauen gewinnenden verstanden sich so gut, als ob sie sich schon lange kannten. Hand in Hand schlenderten sie ihren Weg zufrieden weiter. Solche Momente sind für die Ewigkeit und bleiben immer im Gedächtnis. Was meinst du, Phoebe? Ich genieße jeden Tag von Neuem und versuche der Vergangenheit nicht nachzutrauern. Morgen lasse ich mir in Italien die Sonne ins Gesicht scheinen und im Sommerurlaub gehe ich 3 Wochen auf eine Israel-Freizeit. Kommst du mit, Jonathan? Eigentlich will ich ja schon immer nach Kenia fliegen, aber dir folge ich überall nach, versprach der Fernreisende, dem es beim anschließenden Vortrag mulmig wurde. Israel wäre ein Taumelbecher und Laststein für die Nationen, mit dem sie nicht fertig würden, weil sie sich gegen Gottes Wort und Verheißungen wenden, behauptete Ludwig Schneider und begründete dies mit zahlreichen Bibelstellen. Die Zuhörer lauschten gespannt seiner Redegabe und applaudierten anerkennend am Ende des Vortrags. Selbst die Franziskanernonne Scholastica bemerkte anerkennend, dass die feurige Verkündigung der Wahrheiten Gottes über seinen nie aufgehobenen Bund mit dem Volk Israel auf vielen Kanzeln fehle. Sie selbst bezweifle als eifrige Schülerin des Wortes Gottes die populäre Ersatztheologie, nach der die Juden für immer von Gott verworfen worden sind und die christliche Kirche an ihrer Stelle alle Segnungen für sie gepachtet habe. Betrachte man die Gräueltaten der Inquisition, müsste demzufolge der liebende Vater im Himmel seine Christkinder schon längst aufgegeben haben. Phoebe und Jonathan nickten zustimmend. Leider war der Abend viel zu schnell zu Ende gegangen. Die beiden tauschten ihre Adressen aus. Phoebe wohnte in Frankfurt und wollte ihrem Verehrer die Pflichtlektüre »Warum gerade ich?« von Jakob Damkani zukommen lassen. Die Sommerfreizeit in Jaffa wurde nämlich von dem messianischen Juden und Schriftsteller organisiert. Das Wichtigste für den mitten ins Herz Getroffenen war daraufhin, dass er in den großen Ferien frei bekommt. Wie wird wohl seine Vorgesetzte Elisabeth Schätzle, die partout selbst in dieser Zeit Urlaub wollte, entscheiden? Jonathan bekam zunächst eine Ablehnung, da Kollegen mit Kindern in den Schulferien bevorzugt verreisen durften. Das war eine bittere Pille für den Frischverliebten. Er haderte mit Gott. Könnte dieser ihm nicht eine Tür öffnen? Sollte das etwa bedeuten, dass Phoebe ebenfalls nicht die richtige Frau für ihn ist? Warum musste er gefühlsmäßig solche Höhen und Tiefen durchleben? Und dann wurde er schon wieder als Trauzeuge für eine Hochzeit angefragt. Magdalena heiratete. Die ehemalige Prostituierte hatte ihren wahren Beschützer gefunden. Zunächst einmal flogen zwischen ihr und Elimas die Fetzen. Als im Frühjahr Elimas mit den 13 besten Zellgruppenleitern für 2 Wochen in die USA flog, beschloss Maggie, ihr gemeinsames Haus richtig aufzuräumen. Sie verschaffte sich Zutritt ins Dachgeschoss des Edel-Ethos-Centers und vernichtete alle pornografischen Filme und Bilder. Ferner verramschte sie in einem Schlussverkauf sämtliche esoterischen Bücher und Gegenstände des Ladengeschäfts. Die Krönung war jedoch, dass sie die von der Kundschaft bestaunte Goldpyramide einschließlich Diamanten vom Pforzheimer Goldschmied halbieren ließ, um ihre eigene Hälfte zu versetzen. Einen Teil des Erlöses verwendete sie dafür, um alle von ihrem Hexenzirkel verursachten Schmierereien in Form von unverständlichen Flüchen auf zahlreichen Gebäuden, Wänden, Brücken und Unterführungen von einer Spezialfirma entfernen zu lassen. Ihr Verlobter Frank Stein kam auf die Idee, als Sicherheitspfand den Computer mit wichtigen Geheimdaten von Wicked Oz zu konfiszieren, damit dieser nicht versucht, ihre Säuberungsaktion oder gar die Hochzeit zu torpedieren. Das war des Guten zu viel und brachte den Manipulationskünstler bei seiner Rückkehr auf die Palme. Elimas Wicked Oz schrie und tobte stundenlang wie ein kleines Kind, das seines Lieblingsspielzeugs beraubt wurde. Zum Glück konnte er nicht wissen, dass Jonathan beauftragt wurde, den PC bei sich zu Hause aufzubewahren. Der eifernde Versuch eines Ringkampfes mit Frankenstein war angesichts der Muskelmasse seines Nebenbuhlers hoffnungslos. Wicked Oz begann sich umso mehr zu fürchten, als er im Schwitzkasten befindlich bemerkte, dass sämtliche dämonischen Tattoos auf Frankensteins Armen verschwunden waren. Wie zum Teufel konnte der Satanspriester Frank diese Schandflecke wegbekommen, fragte sich der oberste Druide Elimas. Der geplanten Abwesenheitssäuberungsaktion war die Wiedertaufe des Hexe-Monster-Pärchens im Neckar bei Blochingen gefolgt, denn der Seelsorger Georg Müller hatte empfohlen, endlich klar Schiff zu machen. Als der Pastor das zukünftige Hochzeitspaar untertauchte, geschah das größte Wunder, das der Geistliche je bezeugen konnte. Beim Auftauchen von Frank Stein waren sämtliche Körperzeichnungen wie weggewischt, als ob der Allmächtige sagen wollte, dass alle Sünden ausgelöscht und im Wasser versenkt worden sind. Dies bescherte den Evangelisations- und Bekehrungsbemühungen im Rotlichtviertel weiteren Auftrieb, weil jeder der bekannten Bewohner bevorzugt die Arme von Frank Stein betasten und nach dessen Zeugnis gleichfalls getauft werden wollte. Dieser Frankenstein hatte nicht nur eine Babyhaut bekommen, sondern selbst sein Haarwuchs stellte sich wieder ein. Magdalena entwickelte sich in ihrem Denken und Handeln zu einer Art Mutter Teresa und stellte einen großen Teil ihres Vermögens für die Armen zur Verfügung. Das war für die Boulevardblätter ein gefundenes Fressen, die ihre Trauung in der überfüllten Leonhardskirche an die große Glocke hängten. Im Gegensatz zu Elimas kam sich Jonathan nicht als Verlierer des Spiels vor, da er lediglich Empfindungen für Phoebe verspürte, mit der er in regem Telefonkontakt stand. Neben seinen zahlreichen Gesprächen mit Markus Ruf bekam Jonathan einen unerwarteten Anruf, der ihn über die neuesten Entwicklungen der Schau auf Jesus Gemeinde informierte. Der Stuttgarter Gemeinderat Bernd Scheu kochte vor Wut über einige Zeitungsenten, die seine Familie in Verruf brachten und für reichlich Spott sorgten. Storch verwechselte Babys war eine harmlose Schlagzeile im Gegensatz zu kirchlicher Gruppensex im Heumadener Gebetsraum erzeugte fremde Früchtchen. Die Presse machte sich aufgrund eines anonymen Hinweises darüber lustig, dass seine Tochter Reinhild und der Schwiegersohn Martin Peter Anrich regelmäßig ein asiatisches Schlitzaugenbaby im Storchenmühle-Kinderwagen herumschoben und die in der Nachbarschaft wohnenden Vera und David Diao, ein rein deutsch aussehendes Kind, auf einem Schnappschuss in einer Römer-Babyschale transportierten. Sollten sich die östlichen Lehren von Bhagwan über die freie Liebe bei den christlichen Abtreibungsgegnern ausgebreitet haben? Papa Scheu war sich sicher, dass Wicked Oz hinter dieser listigen Intrige steckte. Der Zauberer hatte inzwischen die Gesamtleitung inklusive das Wort zum Sonntag in der evangelischen Freikirche übernommen. David Diao war nämlich beschuldigt worden, er könne nicht richtig mit Geld umgehen und wäre lediglich ein chinesischer Wirtschaftsflüchtling. Außerdem würde er seine Mitglieder durch seine Spendenaufrufe manipulieren und Psychoterror ausüben, damit sie 10% ihrer Einnahmen abgeben, um die kommende Miete für das Daimler-Stadion und die laufenden Kosten für die Musical Hall bezahlen zu können. Wegen steigender Anfeindungen im Gottesdienst, in Mode kommender Velolenel, Gelbel, Kindelwitze in der Öffentlichkeit und letztendlich einer krisenhaften Vorstandssitzung trat der Gemeindegründer Diao vorsorglich von seinem Dienst zurück. Die vor der Tür stehende Evangelisationsveranstaltung hatte Jonathan aus Bitterkeit verdrängt. Aber wo kamen denn die vertauschten Babys her? Adoptiert vom Jugendamt und aus einem Waisenhaus in Kambodscha, wusste der Mitbegründer einer AIDS-Stiftung Bernd Scheu zu berichten und fuhr fort. Diesem ungeheuerlichen Elimas muss man das Handwerk legen. Das meine nicht nur ich, sondern auch meine Tochter Reinhild, die nach wie vor große Stücke auf sie hält. Durch meine Verbindungen zur Stadtverwaltung habe ich dafür gesorgt, dass sie als ursprünglicher Geldgeber die Gesamtverantwortung der Großveranstaltungen übertragen bekommen. Sind Sie einverstanden? Eigentlich habe ich keine Lust, mich weiter mit Elimas Wicked Oz anzulegen. Wie soll denn das Evangelisationswochenende verlaufen? Zunächst einmal gilt es, ein Heavy-Metal-Konzert und eine Massenhypnose zu verhindern, war der Anfang von weiteren Erläuterungen des beinahe Schwiegervaters und Dosenfabrikanten Bernd Scheu. Der die Stunde der Vergeltung herbeiwünschende Jonathan wusste, dass ihm mit Wicked Oz, Straußinger und Kempe drei starke, sitzungserprobte Gegner im Ausschuss der Wochenendveranstaltungen gegenüberstehen. Nach langatmigen, vergeblichen Versuchen, die Programmabläufe zu ändern, gab sich der Technikfreak Jonathan damit zufrieden, Regie am Mischpult übernehmen zu dürfen. Seine Vorschläge, Frank Stein als Personenschutzbeauftragten einzustellen und die frisch vermählte Magdalena das Catering-Geschäft übernehmen zu lassen, verursachte bei Elimas zunächst großes Unbehagen. Unter der von Wicked Oz gestellten Voraussetzung, dass ein bestimmtes Pfand zurückgegeben wird, wurde auch dies von den nichts Gutes ahnenden christlichen Heuchlern, die ihren guten Kern beweisen wollten, akzeptiert. Hätten sie gewusst, dass alsbald Frank, Magdalena und Markus zu einem Geheimtreffen nach Denkenstadt in die Schlossstraße kommen, um sich über zahlreiche Interna auszutauschen und ein letztes Mal den einbehaltenen Computer zu durchsuchen, wäre die Entscheidung sicherlich anders ausgefallen. Markus Ruf berichtete zunächst von seiner USA-Reise, die er seinem Förderer Wicked Oz zu verdanken hatte. Auf Empfehlung von Elimas war er nicht nur Mitglied in der Veritas-Burschenschaft, sondern auch in der gleichnamigen Freimaurerloge geworden. Er habe zwar bei seinem Leben geschworen, keine Geheimnisse weiter zu sagen, aber nachdem eine Reiseteilnehmerin auf mysteriöse Weise in Kalifornien verschwunden ist, habe er genau Tagebuch geführt und alles Bösartige notiert. Einerseits hätte er seine Zeit an den luxuriösesten Orten wie auf einem riesigen, altertümlichen Schloss mit römischen Bädern verbracht. Andererseits habe er sich so unwohl wie noch nie gefühlt und kaum ein Auge zugetan. Das schlimmste Erlebnis seien die nächtlichen Hilferufe der wahrscheinlich ertränkten Katharina Hutter gewesen, die nach dem Besuch von Hurst Castle spurlos verschwunden war. Diese mutige Frau hatte es gewagt, beim Abendessen Wicked Oz ins Gesicht zu sagen, dass er ein christlicher Schauspieler sei, der im Verborgenen die schlimmsten Satansbräuche ausübt. Diese mutige Frau hatte es gewagt, beim Abendessen Wicked Oz ins Gesicht zu sagen, dass er ein christlicher Schauspieler sei, der im Verborgenen die schlimmsten Satansbräuche ausübt. Daraufhin wäre sie auf eigenen Wunsch hin vorzeitig abgereist, aber nie in Deutschland angekommen. Überhaupt sei die USA und insbesondere Washington eines der okkultesten Machtzentren der Welt. In der Mutterloge beherrschen babylonische und ägyptische Götzen die Szene, die, wie er mit eigenen Augen gesehen hat, sogar von einem in Kürze nach Stuttgart kommenden weltberühmten Prediger verehrt werden. Markus habe eine Liste seiner Beobachtungen angefertigt mit den Namen von zahlreichen Persönlichkeiten, die sich mit speziellen internen Erkennungszeichen in der Öffentlichkeit zu verstehen geben. Das Unglaublichste wären allerdings Neue Weltordnung Agenda-Briefe über die geplante Alleinherrschaft des Antichristen, der ein großes Maul wie ein Löwe haben soll. Wicked Oz habe diese wichtigen Dokumente für die Europazentrale in London mitgenommen und nicht bemerkt, wie der sich um Kopf und Kragen fürchtende Markus diese trotzdem heimlich in dessen Hotelzimmer abfotografierte. Als Banker würde es Jonathan sicher interessieren, dass bald eine schwer im Gedächtnis memorisierbare 22-stellige Einheitskontonummer eingeführt wird, damit die geplagten Menschen eher bereit sind, das Zeichen des Tieres in Form eines Mikrochips auf ihrer Stirn oder am Handrücken anzunehmen. Jonathan selbst hätte ja nach seinem Las Vegas-Aufenthalt behauptet zu wissen, dass das Bargeld abgeschafft würde und zukünftig nur noch per Computerhilfe bezahlt werden kann. Das ist ja alles höchst interessant. Was hat Wicked Oz denn sonst noch geplant? Wollte der um seinen Arbeitsplatz gebrachte ehemalige Bankfilialleiter Fischer wissen. Die größte Show wird er am Wochenende beim Sehe und Glaube-Kongress im Gottlieb-Daimler-Stadion abziehen. Er dachte, er könnte Maggie mit einer Massengeisteraustreibung imponieren und an sich binden, hatte Markus Ruf erfahren. Da kommt er zu spät, lachte Frank Stein, und Magdalena meinte, ich glaube, wir sollten ihm die Suppe, die er zusammenbraut, gründlich versalzen und einige seiner Geheimnisse ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Alles, was Markus sagt, stimmt. Ich selbst habe bei meinem USA-Aufenthalt in einem magischen Geisterschloss an einem tödlichen Hexenwettkampf teilgenommen und kenne die sich durch ihre Blutschwüre in Sicherheit wiegenden Brüder genau. Die besten Informationen werden wir, so wie ich meinen peniblen Ex kenne, auf seinem PC finden. Dann lasst uns mal die Festplatte nach spitzen Kieselsteinwaffen durchsuchen, schöpfte der Theologiestudent Markus neuen Mut. Jonathan freute sich ungemein, als er das Gerät an seinen Monitor anschloss und die ersten Datenpakete entpackte. Triumphierend verkündigte der gefeuerte Bankangestellte und Kirchenvorstand: Amen, Jesus Christus hat den Kopf der Schlange zertreten. Ihr werdet sehen, dass bald ein paar Dämonen unter unseren Füßen liegen. Danach sah es dagegen beim Start der Samstagveranstaltung See and Believe überhaupt nicht aus. Die Gruppe Mega Egyptian Death spielte ihre Stücke Return to Babylon, Sunrise over Pyramid's Grave, Obelisk's Fallen Moonstar und als Krönung läuteten 13 Mal die Glocken von Hell's Bells, vor einer in Feuer getauchten riesigen Illuminati-Schrift. Den größten, gewaltigsten Auftritt hatte jedoch Elimas Wicked Oz vor einem senkrecht projizierten, kolossalen, in den Bann ziehenden menschlichen Auge, ähnlich wie bei den Bregenzer Festspielen. Überhaupt war die rotierende dreieckige Bühnenfläche der Form des allessehenden Auges eines mittelalterlichen Altarbildes nachempfunden. So konnten die 60.000 Zuschauer das kreisende Geschehen gleichmäßig in wiederkehrenden Umläufen verfolgen. Wicked Oz kündigte an, dass er einen Rekord für das Guinness-Buch in Form der größten Massenhypnose aufstellen möchte. Er versprach den Besuchern, sie mit Unterstützung eines Scheingeists wie Sterne über den Himmel zu erheben, wo ihnen leuchtende Engel und verstorbene Heilige begegnen würden. Alles, was sie tun müssten, wäre, sitzend auf die magischen Augen zu achten, ihre Arme wie Antennen zu heben, sich in entspannter Haltung innerlich total zu öffnen und ihren Verstand und Denkprozess vollständig zu entleeren und auszuschalten, damit der Weltengeist sie gänzlich durchdringen und erfüllen kann. Auf Fingerzeig hin wurde es totenstill. Die Glocken von Hell's Bells begannen abermals zu erklingen. Elimas ließ die Menge nachsprechen. Ich verlasse jetzt meinen Körper. Mit einem lauten Fingerschnips des Hypnotiseurs sackte das gesamte Stadion wie bei einer Laola-Welle urplötzlich zusammen. Fast alle Besucher lagen oder saßen bewusst und regungslos auf ihren Sitzen. Wicked Oz begann zu indoktrinieren. Tue, was du willst, soll sein das ganze Gesetz. Das Gesetz des Starken, das ist das höchste Gesetz des Telema. Zu töten alle Feinde des Weltfriedens und der Ordnung, das ist Recht. Mit einem weiteren Fingersignal über das Mikrofon kamen die Leute wieder zu sich. Viele der bedeppert Aussehenden bezeugten tatsächlich Engelserscheinungen bekommen und einige Entgeisterte behaupteten, Kontakt mit toten Verwandten aufgenommen zu haben. Der bis dahin leise im Hintergrund mitwirkende Leadsänger Mick und sein Gitarrist Rory begannen plötzlich laut schreiend wie Heuschrecken zu hüpfen und ihre Pferdemähnen zu schütteln, um sich danach wie Schlangen zischend auf dem Bühnenboden zu winden. Elimas gebot im Namen Apollyon, dass Dämonen der Qual aus ihnen heraus in die Hölle fahren sollen. Die Autorität, mit der er waltete, machte bei den Bandmitgliedern und Zuschauern einen mächtigen Eindruck, denn sofort beruhigte sich die Lage. Das war das Startsignal für die eigentliche Attraktion des Abends, nämlich der umjubelte Auftritt des am höchsten angesehensten Predigers aus den USA, der nach Jonathans Ansicht mit seinen grauen Haaren aussah wie ein Wolf im Schafspelz. Die Botschaft ging über den Architekt des Universums, der Salomos Großtempel der universellen Bruderschaft wieder aufbauen möchte und dafür möglichst viele unbehauene menschliche Steine benötigte. Wer sich darauf einschwören möchte, sollte nach vorne kommen. Das mit schwarzen Plastikplanen bedeckte Fußballfeld füllte sich mit Menschen, die sich vor der am Mittelkreis aufgebauten kreisenden Bühne niederknieten, um ihr Leben dem Gott dieser Welt zu übergeben. Entscheidungskärtchen wurden ausgefüllt, die an die örtlichen Gemeinden weitergereicht wurden. Neben den christlichen Hauptkirchen profitierten sogar die Synagogen und Moscheen von der Vermittlung Gleichgläubiger. Die Zeitungen waren am nächsten Tag voll des Lobes über das tolerante, humanistische, weltoffene und überkonfessionelle Glaubens- und Erlebensspektakel. Der Sonntagmorgen-Gottesdienst mit dem Motto Pro Weltfrieden, Verstehen und Glauben wurde durch einen singenden englischen Lord eröffnet, der mit seiner Gitarre eine ominöse Version von John Lennons Imagine zum Besten gab. Zum Abschied verriet der Sir, der eine obszönes Jesus-war-schwul-Hemd trug, dass er bald seinen Vermögensverwalter, einen ehemaligen römisch-katholischen Pfarrer, in der anglikanischen Kirche heiraten wird. Ein afrikanischer Voodoo-Priester entfachte, ob dieser freudigen Botschaft, einen schamanischen Segenstanz zur Heilung der Mutter Erde, dem sich seine bunt bemalten Indio- und Indianerkollegen anschlossen. Ein allumfassender Altar mit einer goldenen Buddha-Statue wurde auf der Bühne aufgestellt, vor dem sich der orange bekleidete Dalai Lama oder ein zum Verwechseln ähnlich ausschauender anderer buddhistischer Abgeordneter im Schneidersitz meditierend verneigte. Ein Rabbi stellte mit dem Oberkörper wippend die Kanuka auf und trug mit Gebetsriemen und Schal bekleidet ein hebräisches Friedensgebet bei. Eine arabische Delegation brachte vor Freude ein geschächtetes Schaf mit und ließ ihren Imam einen muslimischen Gebetsruf über die Lautsprecher vorsingen. Da durfte eine indische hinduistische Abordnung mit heiliger rot gepunkteter Kuh, die mit vom Vatikan gestifteten Mineralwasser aus Assisi gewaschen wurde, nicht fehlen. Den leiblichen Höhepunkt bot eine Transsubstantiationsabendmahlfeier, die von einem vergötterten Petrusjünger auf einem riesigen heiligen Stuhl zelebriert wurde. Zum Abschluss durften alle gestärkten Religionsrepräsentanten ihre gesegneten Bücher auf den Tisch des Herrn legen und gelobten nie wieder schlecht oder herablassend über die anderen Glaubensrichtungen zu sprechen, da die Wahrheit überall zu finden ist. Nach einer fälligen Mittagspause, bei der sich Magdalena, die ehemalige Hexe, an ihren Besenwirtschaftsständen mit Schmalzbroten und Scheiterhaufen dumm und dämlich verdiente, startete eine Podiumsrunde mit illustren Persönlichkeiten. Hänsel Deifel, ein in München promovierter Tübinger Theologieprofessor, klingte sich weiter in das völkerverbindende Thema der eine Weltreligion ein, indem er seine Vorstellung vom Weltethos der Frieden ausdiskutierenden Menschheit verkündigte und vom nationeneinenden Europa schwärmte, das, um Mitmenschen nicht zu beleidigen oder zu diskriminieren, ganz ohne Gottesbezug in der Verfassung auskommen kann. Unterstützung fand er in seinem Freund und Meister vom Stuhl, Johannes Ratzinger, der ebenfalls dem Vorstand einer neu gegründeten Globalstiftung angehörte. Dem aktuellen Generalstaatsanwalt war es wichtig darzulegen, wie notwendig es ist, Computer online durchsuchen zu dürfen, um Schwerverbrecher bekämpfen zu können. Ins gleiche Jagdhorn blies sein Logenbruder Justizminister Strausinger, der forderte, das Militär auch im Innern bei Flugzeug-Selbstmordattacken oder Großdemonstrationen einsetzen zu können und den Vorschlag zur Einführung der Todesstrafe bei Aufständen in die neue EU-Verfassung mit einbringen wollte. Für mehr Toleranz warb auch der Immobilienexperte Karl Kempe, der es bedauerte, dass seine zu Unrecht verleumdete Scientology-Kirche in Deutschland noch nicht den steuerbegünstigten Status wie in anderen Ländern bekommen hat. Gerne würde er diesen Punkt beim nächsten G8-Gipfel als von den Glaubensgeschwistern der US-Delegation eingebrachten Tagesordnungsvorschlag sehen. Der durch das Programm leitende Wicked Oz erläuterte den Zuhörern im Stadion und am Fernsehen, dass sie sich als unbescholtene Bürger keine Sorgen machen müssen, wenn mehrere ins Leben eingreifende Gesetzesänderungen kurz vor dem Abschluss stünden. Er selbst hätte überhaupt nichts zu verbergen und dagegen, wenn man die Daten seines Computers durchforsten würde oder überall in der Öffentlichkeit Videoaufzeichnungen von ihm gemacht würden. Lauschangriff-Befürworter Kempe pflichtete noch weitreichender bei, dass er damit einverstanden wäre, wenn zur Sicherheit wie bei Big Brother Aufnahmen von zu Hause gemacht werden, das Badezimmer selbstverständlich ausgenommen. So würde fast seine komplette Villa seit 1984 von Kameras überwacht. Ratzinger warb die innovative Mikrochip-Technologie bei Pässen und Zahlungsmethoden, die durch neueste Computer- und Speicherentwicklungen den Kampf gegen den Terror wesentlich erleichterten. Außerdem sollten sämtliche Handy- und Telefongespräche ein Jahr lang von den Telekommunikationsfirmen festgehalten werden und die Deutsche Telekom die Erlaubnis bekommen, wichtige ISDN-Gespräche mitzuhören, falls sie es sowieso nicht schon tat. Straußinger merkte an, dass der US-Geheimdienst CIA zur Verbrechensbekämpfung heute schon alle größeren Auslandsüberweisungen kontrolliert, die über den das Biest genannten SWIFT-Zahlungscomputer in Brüssel laufen und es deshalb sinnvoll ist, das nicht mehr vorhandene Bankgeheimnis ganz abzuschaffen. Durch eine einheitliche EU-Fiskalgesetzgebung mit identischen Quellensteuern, die durch vereinfachte, überall hinterlegte lebenslange, personenbezogene Steuernummern verbucht werden, sollten auch Steueroasen wie die Schweiz, Liechtenstein oder Luxemburg fallen und alle Kontodaten rückwirkend gegen eine kleine Hehlergebühr von der deutschen Steuerfahndung oder den Wohnsitzfinanzämtern überprüft werden dürfen. Der überaus intelligente Ratzinger bekam den Einfall, dass der eifrige Bundesnachrichtendienst BND einen Spamfilter entwickeln könnte, damit bei der künftigen Kontrolle von E-Mails die unerwünschten Meldungen gleich für die Bundesbürger gelöscht werden und die nervenden Versender besser ermittelt und bestraft werden können. Das fand den tosenden Beifall vieler Zuhörer. Eine Fragerunde wurde eingeleitet, bei der Markus Ruf als scheinbar zufällig ausgewählter Theologiestudent sich nach den zeitlichen Abläufen der Gesetzesnovellen am Funkmikrofon auf der rotierenden Dreiecksbühne erkundigen sollte. Straußinger antwortete, dass die Gesetzestexte in den Parteigremien schon beschlossen worden sind und nur noch durchs Parlament müssen. Bei wenigen Punkten könnte die fehlende Zustimmung des Bundesrats oder eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ein Thema sein, weil es immer Widerständler gibt, die eine Verletzung des in die Jahre gekommenen Grundgesetzes befürchten. Meinen Sie damit die Würde des Menschen oder den Schutz der Privatsphäre? Wollte Ruf wissen. Wie wir bereits erörterten, haben unschuldige Bürger überhaupt nichts zu befürchten, sprach Generalstaatsanwalt Ratzinger und fand Unterstützung vom jesuitischen Theologen Deifel. Falls die Vorschläge nicht in der deutschen Verfassung verankert werden, machen wir es besser gleich zum EU-Recht. Ruf bohrte weiter. Apropos EU, wäre es denkbar, dass in Europa wieder Panzer auf den Plätzen auffahren und Demonstranten erschossen werden, Herr Justizminister? Diese Fragestellung war nicht verabredet. Worauf wollen Sie heraus? Antwortete ein sich sichtlich verfinsternder Max Moritz Straußinger, der nicht wissen konnte, dass seine größte Blamage vor der Tür stand und seine Lebensuhr kurz vor dem Auslaufen war. Dann gestatten Sie mir ein anderes Denkspiel. Sind Sie alle damit einverstanden, wenn wir Ihre harmlosen Gesetzesinitiativen zur Probe in Ihrem eigenen Leben anwenden? War die nächste freche Anfrage des verräterischen Veritas-Bruders Ruf. Nach einer kurzen Atempause, der ein alles durchdringender Blick von Elimas vorausgegangen war, bejahten notgedrungenermaßen alle Diskussionsteilnehmer durch ein zaghaftes Kopfnicken. Vergessen wir diese Hirngespinste und lassen Sie uns zum nächsten Programmpunkt übergehen. Ich bitte die Regie, eine zusammengeschnittene Präsentation zur neuen Weltordnung einzuspielen, versuchte Wicket Ost die Zügel wieder in die Hand zu bekommen. Endlich war die Stunde von Jonathan Fischer, des ursprünglichen Initiators der Veranstaltung, gekommen. Jonathan konnte zu guter Letzt seine wahren Stärken am Schaltpult ausspielen, indem er einen zurechtgelegten Videoclip auf der Großleinwand einspielte. Sein Freund Markus, der in England eine ähnliche mächtige Gottesvision bekommen hatte wie Jonathan, hatte überhaupt nicht die Absicht, das einmal erteilte Wort wieder abzugeben. Der bestens vorbereitete Markus Ruf fing an zu erklären. Lassen Sie uns zum besseren Verständnis das Motto Glaube und Sehe einmal umkehren und das alles sehende Auge in lebendige, einsichtsvolle Bilder umwandeln. Herr Ehrenprofessor Kempe hat ja bereits erwähnt, dass ein Film von seinem trauten Heim bedenkenlos aufgezeichnet werden kann. Hier sehen wir auf seiner Garagenüberwachungskamera, wie er seine leblose Frau Maria gemeinsam mit seinem Parteigenossen Strausinger unsanft in den Kofferraum eines Cabrios befördert. Sie glauben nicht, dass diesen Streich Max Moritz mit ausheckt. Dann achten Sie auf das hintere SMM-Nummernschild des daneben geparkten Porsches 914-6 und auf ein in derselben Nacht geschossenes Foto einer Radarüberwachungsanlage. Das Bentley Continental Cabrio ist genauso wenig ein Allerweltskraftfahrzeug. Oh, wie schön man dank der heutigen Technik die verdutzten Blitzlichtgesichter des Fahrers und Beifahrers erkennen kann. Fehlt nur noch ein Mitschnitt von der Sterbehilfe auf der Autobahnbrücke. Die gewöhnliche Zeugenaussage eines Lastwagenfahrers reichte Johannes, dem einstigen Oberstaatsanwalt, beklagenswerterweise nicht aus. Bei der heutigen Flut von behördlichen Prozessen kann bekanntlich das ein oder andere von der Polizei sichergestellte Beweismittel verloren gehen. Wie gut das Oberdruid Wicked Oz anhand zugespielter Informationen genau über alles Buch führt. Als ausgesprochener Befürworter von Online-Durchsuchungen hat er sicher nichts dagegen, wenn wir ein bisschen mehr Erpressungsmaterial aus seiner kopierten Festplatte auswerten. Das Publikum traut den ehrenswerten Herren Strausinger und Kempe vielleicht so viel stümperhafte Bosheit nicht zu. Auch nicht, wenn sie die beiden gefesselten Masochisten in Uniformen von Hitler und Mussolini sehen. Dass es sich hierbei nicht um eine Fotomontage handelt, hat die dominante Halterin der Peitsche, Frau Osiris Ra, die jetzt Magdalena Stein heißt, bereits an Eidesstatt versichert. Die bislang wie gebannt zuschauenden Strausinger und Kempe gaben sich einen durch Adrenalinausstöße begünstigten Ruck, sprangen auf, versuchten Ruf das Mikrofon zu entreißen und an den Kragen zu gehen. »Ich reiß dir die Zunge raus«, drohte der Justizminister, und der Ehrenprofessor schwor. »Ich schlitze dir den Hals auf!« Dies war das Startsignal zum Einschreiten für Frank Stein und seine Sicherheitstruppe, die die beiden Unterlegenen im Handumdrehen in Handschellen steckten. »Abführen! Die zwei Übeltäter lasse ich nach Stammheim hinter Schloss und Riegel bringen. Dort werden sie niemanden mehr schaden«, befahl der einschreitende oberste Staatsdiener Ratzinger. »Die Untersuchungshaft hätten sie schon vornehmen müssen, als der Banker Jonathan Fischer im Beisein von seinem vermeintlichen Unterstützer Elimas Wicked Oz die oben eingeblendeten Belege über Waffen- und Geldwäschegeschäfte in ihrem Büro vorgelegt hat«, bemerkte Ruf und fuhr fort. »Mittlerweile liegt die Summe von über 4 Millionen gigantischer Bytes an Geheimdaten bei der etwas gewissenhafteren Staatsanwaltschaft Bochum vor. Denn sie sorgen als eloquenter Gesprächsleiter und Meister vom Stuhl lieber dafür, dass respektlose, aufmüpfige Leute wie Fischer ihre Posten als Kirchenkassierer, Hausverwalter oder Filialleiter verlieren. Normalerweise werden solche Vorgehensweisen wie ich selbst bezeugen kann, nur mündlich in unseren Veritas-Freitags-Geheimtreffen besprochen. Aber freundlicherweise finden sich weitere Details in dem regen E-Mail-Verkehr zwischen einem gewissen Nikolas und Elimas wieder. Ja, ja, schon gut. Wir wissen schon, dass Sie die Namen der Spender bzw. Hinweisgeber nicht nennen dürfen. Auch haben Sie natürlich nichts mit dem Tod von Bankdirektor Gebhard Scharkfisch und der Volksbank Denkenstadt Reichskristallnacht zu tun, denn die Anweisung an die mobile Eingreifen Gruppe 8 Abteilung F zur Vollstreckung des Scherbengerichts kam von dem bösen Adolf oder Nikolas, dem spanischen Gerichtsschreiber, der ihren französischen Sekretär mitsamt PC nutzt. Was sagt denn der Kommunikator Herr Elimas dazu? Schloss der eine weitere erfolgreiche Attacke führende Markus. Ich kann gar nichts dazu sagen, da mir mein entwendeter Computer erst kürzlich wieder zurückgegeben worden ist und einer dieser Chaos-Computer-Club-Hacker jede Menge fremder Daten darauf gespielt hat. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich bitte nicht von diesem infantilen, impertinenten Demagogen beeindrucken. Die Podiumsrunde ist hiermit beendet, sprach der clevere Zauberer und machte sich schnell mit Ratzinger und Deifel aus dem Staub. Jonathan Fischer ließ es sich nicht nehmen, den Flüchtenden mit einer visuellen und akustischen lauten Explosion des sich in tausende Teile zersprengenden Auges einen letzten Schreck einzujagen. Die erstaunte Volksmenge verfolgte freudig deren davonjagenden Austritt durch die Katakomben. So eine blamable Vorstellung waren die Fußballfans eher nach einer hohen Heimniederlage ihres VfB Stuttgart gegen Bayern München gewohnt, während die Krimi-Liebhaber meinten, eine subtile Tatort- oder ungeheuerliche Aktenzeichen XY-Folge wahrgenommen zu haben. Wie beim Abspann eines Kinofilmes bekamen die amüsierten Beobachter die geplanten Gesetzesänderungen der Artikel 5, 8, 10, 13, 18, 35 und 102 des Grundgesetzes zum Schluss von Jonathan abgespult. Dies sorgte nicht nur für reichlich Zündstoff an Magdalenas Besen oder in Untertürkheims Stammtischen, sondern auch für eine kritischere Berichterstattung in den wachgerüttelten Medien. Der Sieg von Markus Ruf war, dass die einschneidenden Kontrollmechanismen ins persönliche Leben vorerst nicht wie beabsichtigt verabschiedet werden konnten. Jonathan Fischer fühlte sich ebenfalls hervorragend, da seine Reputation wieder in der Öffentlichkeit hergestellt war und sein mit ausgeheckter Streich in die Geschichtsbücher einging. Ein weiteres geistliches Erdbeben ereignete sich in der Schau auf Jesus Gemeinde, die sich zu spalten begann. Der in Demut und Sanftmut wandelnde Martin Peter Anrich legte seine Pfadfinderorden und Verdienstkreuze ab, unterteilte den riesigen Stamm in mehrere kleine Regionen und führte einzig und allein über notwendige Bereiche Buch. Das militärische Führungsprinzip der Royal Rangers wurde geglättet, indem ein gleichberechtigter Ältestenrat über wichtige Entscheidungen beriet und ein Leiter den anderen höher achtete als sich selbst. Pastor David Diao entschuldigte sich bei allen Mitgliedern für Unwahrheiten und Übertreibungen, die er meinte, zur Ehre Gottes verbreiten zu müssen. Er gestand, dass er in Wahrheit nicht alle 40 Tage gefastet hatte und die vermeintlichen Schussverletzungen auf der Brust tatsächlich Folterspuren von brennenden Zigaretten waren, weil das reale Erschießungskommando seinen früheren Hauskirchenleiter betraf. In Zukunft wollte der zur Übertreibung neigende Asiate reinen Tisch und sich selbst so klein wie ein Eselsfüllen machen, damit der Herr Jesus Christus mehr im Vordergrund sitzt. Nach einem heftigen Streit im Gemeindevorstand über Hypnose und Manipulation im Gottesdienst trafen sich viele Besucher wieder unter der Leitung von David in der Aula einer Schule, diesmal in Filderstadt. Wicked Oz gründete hingegen unter dem Namen SGD Scheingeistdienst Stuttgart e.V. eine brandneue Dachorganisation für die Sonntagsveranstaltungen in der Musical Hall, die weiterhin gehörig Zuspruch fanden. Durch seinen imposanten Weltrekord mehrte sich die ihm nachfolgende Anhängerschaft, die weiterhin Astralreisen und Jenseitskontaktaufnahme ausüben wollte. Der esoterische Geschäftsmann begann, erfolgreich auf Deutsch und Englisch Bücher über positives Denken zu verlegen und wurde reich mit seiner kostenpflichtigen Wort- und Scheingeistschule, durch die er wöchentlich Kassetten, CDs, Videos und MP3-Botschaften über das Internet in ganz Europa verkaufte. Der meisterhafte Kontrolleur führte außerdem ein Computerprogramm ein, das automatisch eine Liste der besuchten Webseiten und alle E-Mails an die nächsthöheren Leiter der Gemeinde versendete. Überapostel Wicked Oz wurde in diesem Bereich von Obermentor Hänsel Deifel überwacht, der zum Dekan der Scheingeistschule aufstieg und fleißig denunzierende, verklagende SMS über aufmüpfige Gemeindemitglieder sammelte. Die Verwicklung in böse Machenschaften wurde somit dem von neuem im Geist geborenen Elimas von seinen engelsgläubigen Jüngern immer weniger angelastet. Zumal diese belanglosen negativen Gerüchte laut Inquisitor Deifel nur das vergangene sündhafte Leben betrafen und die Computervorwürfe von Markus Ruf sowieso nicht hieb- und stichfest beweisbar waren. Nichtsdestotrotz wurde eine große Attacke auf den manipulierenden Geistlichen von anderer, nicht erwarteter Seite geführt. Der ehemalige Schüler Max Moritz Strausinger wagte es tatsächlich vor Gericht, seinen Therapeuten, christozentrischen Heiler und Propheten, mit in den Schmutz zu ziehen. So wäre er mit den Sadomaso-Bildern monatelang anonym erpresst worden, damit er hohe Geldsummen bezahlt. Für die an die Staatsanwaltschaft weitergeleiteten Bankbelege hätte er ebenfalls eine Millionensumme an den Vermittler Wicked Oz berappt. Allerdings seien dem eigentlich Betrogenen von dem angeblich das Schutz- und Lösegeld übergebenden griechischen Mafioso Elimas, wie sich jetzt herausstellte, nur wertlose Kopien übermittelt worden. Seine Parteispenden und Waffengeschäfte seien sowieso von oberster Stelle genehmigt worden und längst internationale Rechtspraxis. Weitaus mehr Dreck am Stecken haben da Karl Kempe mit seinen Immobilienverwicklungen und dem Mord an Maria Müller-Kempe. Die selige, stromgetaufte Maria sei nämlich nach einem heftigen, ketzerischen Bekenntnisstreit mit ihrem wütenden Ehemann längst tot in der Badewanne gelegen, als Max Moritz sie aus Gefälligkeit für den finalen Abflug mit in den Kofferraum verfrachtet habe. Schließlich war ihm und seinen Brüdern, denen allen das Wasser bis zur Oberkante Unterlippe stand, stark daran gelegen, dass die Geldwäschehandlungen bei der Volksbank Denkenstadt EG nicht an die Oberfläche kamen. Seine Krawatte am Hals festzurrend, fuhr der Politiker fort, dass der Staatsanwalt und Richter mit ihren Unschuldsmienen nicht so fragend reinschauen sollen, denn sie hätten sowieso kein Recht, den immunen Justizminister anzuklagen oder zu verurteilen. Schließlich wüsste doch inzwischen jedes Kind, dass der hochverehrte Generalstaatsanwalt Johannes Ratzinger Chef in der Veritas Freimaurerloge sei und somit alle Strippen in der Hand hält. Nach dieser Anschuldigung wurde die Verhandlung erst einmal ausgesetzt. Die letzte Stunde von Strausinger hatte geschlagen. Auf dem Weg in den Hochsicherheitstrakt nach Stammheim wurde dem aufständischen Justizminister wegen eines Fluchtversuchs eine Kugel in den Kopf geschossen. So lautete jedenfalls die offizielle Version. Dem aufmerksamen Leser sei vorab verraten, dass der Mithäftling Karl Kempe von einem Logenfreund eine Armeepistole zugespielt bekam, damit er in dem gemeinsamen Gefangenenbus Rache und Selbstjustiz ausüben kann. Jonathan wunderte sich auf der Fahrt zur Arbeit ins Stuttgarter Stadtzentrum, warum die Deutschlandfahne beim Landtag von Baden-Württemberg auf Halbmast gehisst war. Als er das Autoradio einschaltete, erfuhr er vom Tod seines ehemaligen Bankkunden und Parteifreundes. Ein mulmiges Gefühl beschlich Jonathan. Er wusste aus dem Buch der Sprüche, dass man sich über den Untergang eines Bedrängers nicht freuen soll. Aber wenn das so weiterging, wie würde dann erst Elimas enden? Bei der evangelischen Kreditgenossenschaft angekommen, versuchte Jonathan, seine Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Sein höchstes Ziel war, eine Frau zu bekommen. Für die Erreichung seiner Vision benötigte er unbedingt Sommerurlaub für die gemeinsame Zeit mit Phoebe. Deshalb übergab er vor Schalteröffnung ein Werbeprospekt der Missionsgesellschaft Posaune zur Rettung Israels an seine junge Abteilungsleiterin Elisabeth Schätzle und bettelte: Bitte gib deinem alten Betriebsratschef Urlaub in dieser Zeit. Es ist wirklich wichtig. Elisabeth bemerkte keck: Oh, ich war als Kind selbst in Israel in den Ferien im Kibbutz von Zikron Jakov, weil meine Eltern zur Korntaler Gemeinschaft von Emma Berger gehören. Würdest du mich mit auf die Pilgerreise nehmen? Selbstverständlich, aber bitte mach keine Späße und unterschreibe den Urlaubsantrag. Du ahnst gar nicht, wie viel für mich davon abhängt, flehte Jonathan. Wenn dem so ist, kann ich nicht Nein sagen, lächelte die ihm tief in die Augen schauende Schätzle und gab ihr Autogramm auf den Zettel. Du weißt gar nicht, wie viel mir dein Ja-Wort bedeutet, schloss der in Entzückung geratene Storyheld, der seiner errötenden Chefin vor lauter Freude einen Kuss auf die Backe gab. Jonathan bekam wie nie zuvor eine Gewissheit im Herzen, dass er die ersehnte Frau bekommen wird, und schwebte auf Wolke 7. Trauriger ging es da schon ein paar Tage später bei der Beerdigung von Max Moritz Strausinger zu, die Jonathan interessiert verfolgte. Getreu dem Leitvers, man muss die Toten in guter Erinnerung behalten, waren die prominenten Wegbegleiter erschienen, um die letzte Ehre zu erweisen. Der über allen Klee lobenden Grabrede von Johannes Ratzinger im Freien lauschend, wunderte sich Jonathan darüber, was für ein guter Mensch der hoch dekorierte Justizminister Strausinger doch war. Die Stimme Gottes, Ratzinger, verkündigte seine letzten Worte: Aufgrund der großen Verdienste steht es unserem engelhaften Bruder Max Moritz zu, zur Rechten des Vaters zu sitzen, und wir alle werden die Sonne und den Morgenstern hoffentlich früher oder später im allerhöchsten Himmel wiedersehen. Etwas Seltsames und Tragisches geschah. Ratzinger fasste sich mit seiner rechten Hand unter sein Sakko-Revers ans Herz, verlor das Bewusstsein und floh kopfüber ins verwurmte Grab. Er hatte einen Schlaganfall erlitten. Die Aussage der Heiligen Schrift bestätigend, dass alles Verborgene einmal ans Tageslicht kommt, wurde der Mord an Strausinger auf schauerliche Weise aufgeklärt. Eine unerklärliche Furcht und Schrecken kam auf die Trauerversammlung durch ein nahendes Gewitter. Nikolas, der Gerichtsschreiber, fing an zu schreien. Das ist das Gericht Gottes dafür, dass Ratzinger Strausinger umbringen ließ. Und ich bin mit Schuld. Ich habe die Pistole auf Geheiß meines dahingeschiedenen Chefs versteckt und Kempe in seiner Gerichtsakte ausgehändigt. Herr, hab Erbarmen mit mir, armen Sünder, dass mir nicht Gleiches geschieht. Die anwesenden zwei Strafvollzugsbeamten, die wiederum einen Gefangenentransport durchführten, fielen auf ihre Knie und schrien: Herr, vergib uns die Lüge zu behaupten, Wir hätten Straußinger auf der Flucht erschossen. Ihr zur Beerdigung Freigang bekommender Häftling Kempe streckte seine eisernen Handschellen in die Höhe und begann laut zu fluchen. Himmel, Herrgott, noch einmal! Was für ein Unsinn! Ich schwöre beim Allerhöchsten, ich bin unschuldig! Wenn das stimmt, soll mich der Teufel holen! Ein kurzer Lichtstrahl, der von einem lauten Krachen begleitet wurde, erfüllte augenblicklich und auf Anhieb des Mörders Wunsch. Alle furchtergriffenen Menschen sanken stracks auf die Knie, begannen ihre Sünden zu bekennen und fingen jämmerlich zu weinen an. Als sich nach einer Stunde die Gemüter samt Unwetter wieder beruhigt hatten, wurde die Regen durchnässte Leiche von Johannes, der laut Obduktion einem Herzinfarkt erlegen war, geborgen. Auch der erschlagene Karl und erschossene Max Moritz wurde bei der Gelegenheit gerichtsmedizinisch untersucht. Denn wissbegierige Kriminologen wollten Beweise für die neue Mordversion der an für sich zu Grabe getragenen Leiche. Letzten Endes fanden sie diese in dem im Hinterkopf steckenden 9 mm Projektil. Es stammte aus einer vom Titanen Karl des Großen verwendeten, veralteten Walter P38 Wehrmachtspistole, die einst für Adolf Hitlers Schergen hergestellt wurde. Die Leibesvisitation brachte noch andere erstaunliche Details ans Tageslicht. Ein Bildreporter wollte durch Indiskretionen herausgefunden haben, dass die drei Leichen auf den Gesäßen jeweils dieselbe Tätowierung der Eule von Minerva unter die Dermis eingestochen bekommen hatten. Zudem trugen alle bekanntermaßen den gleichen schwarz-goldenen Giftring. Die größte Sensation mit dem Fund der Hitler-Tagebücher war ferner die Verbreitung einer Geheimliste mit Namen hochgestellter Persönlichkeiten, die ebenfalls die Eule anbeten würden. Gerüchte verbreiteten sich, dass sich selbst ein früherer Bundeskanzler in den Wäldern von Kalifornien regelmäßig vor einem übergroßen Tiergötzenbild niederwirft. Ein weiterer vor Gericht ausgetragener Streit entbrannte um das Vermögen der kinderlosen Kempe-Müller-Dynastie. Die Scientology-Sekte versuchte vergeblich an die Ländereien zu kommen, die trotz Marias entzündetem, zerstörtem Neuen Testament dem sich weltweit ausbreitenden Vatikanstaat zugesprochen wurden. Der Zeitzeuge Jonathan Fischer wurde sprachlos bei diesen turbulenten Entwicklungen. Erst zu Beginn der Sommerferien kehrte wieder mehr Ruhe in sein Leben ein. Endlich war der lang ersehnte Tag für ein Wiedersehen mit Phoebe durch die Reise nach Jerusalem angebrochen. Jonathan checkte nochmal sein Gepäck und überlegte krampfhaft, ob er etwas vergessen hatte. Ja, natürlich, er musste noch seinen Reisepass einstecken. Wie gut es doch ist, eine friedvolle innerliche Stimme durch die Verbindung zu Gott zu haben, freute sich der Banker und wurde kreidebleich, als er auf das Ablaufdatum seines Reisedokuments achtete. »Nein, bitte nicht, Jesus! Nein, nur das nicht! Mensch, Fischer, was bist du blind und blöd?« ging es ihm zunächst durch den Kopf, um sich alsbald zu korrigieren. »Lieber Papa im Himmel, hilf mir! Ich weiß, du bist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Erbarmen. Schenke mir eine Frau, ich will und kann einfach nicht länger warten!« »Lieber Heiliger Geist, bitte gib mir eine rettende Idee!« Jonathan war es so, als ob er den Namen Julia Rüger in seinem Brustraum hörte. Aber er kannte keine Julia Rüger. Also setzte er sich an den Computer und forschte mit Hilfe von Google im Internet nach. Auf der zweiten Seite war eine Frau, die so hieß und auf dem Bürgeramt Bernhausen arbeitete. Da machte es Klick. Das war doch die nette Dame, die Martin Peter Anrich zu einer anderen Passidentität für sein China-Visum verhalf. Jonathan wählte die Büronummer um enttäuscht vom Anrufbeantworter zu erfahren, dass Samstag früh geschlossen war. So leicht wollte er nicht aufgeben. Die Telefonauskunft konnte ihm zum Glück weiterhelfen und vermittelte ihn an eine Privatnummer. Hoffentlich ist es auch dieselbe, dachte sich Jonathan. Doch die Julia am anderen Ende hörte sich alt und gebrechlich an. Dass alte Leute sehr gut zur Hilfeleistung fähig sind, bewies der unverständliche, kaum hörbare Hinweis, dass eine Namensvetterin bei ihren Eltern in der schönen Bergstraße wohnen würde. Jonathan fühlte sich an seine Ankunft in Phoenix erinnert, als er vor verschlossenen Türen stand und erst beim innerlichen Aufgeben Gottes Eingreifen erfuhr. Wahrlich, wenn ein Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Er schaffte es, den Vater an den Hörer zu bekommen, doch der konnte nicht weiterhelfen, da die Tochter in der Badewanne saß. Er tröstete Jonathan zum Abschied damit, dass es die Möglichkeit gab, einen vorläufigen Reisepass zu erstellen und er den Israelflug bis Montagnachmittag verschieben soll. Die Charterfluggesellschaft Arkia verkehrte nicht so oft von Stuttgart nach Tel Aviv, weswegen der folgende Umbuchungswunsch abgelehnt wurde. Jonathan legte zornig den Hörer auf und war am Boden. In einem kurzen Gedanken wurde er versucht, Gott zu verfluchen. Da erinnerte er sich plötzlich, wie er nach seiner Reise in die Schweiz erfolgreich unter das Messer kam. Er betete: Selbst wenn du mich schlachtest und dahin raffst, vertraue ich dir, wie Abraham mit seinem Sohn Isaak, weil du die Toten zurück zum Leben bringen kannst. Das Telefon klingelte. Julia Rüger war am Apparat. Ist es wirklich so dringlich, den Passersatz zu bekommen? Erkundigte sie sich. Ja, ich konnte den Flug nicht umbuchen, versicherte der Fernreisende. Zudem erwarte ich heute endlich auf meine erhoffte Ehefrau zu treffen. Na gut, ich wollte ohnehin zum Metzger gehen und fliege bald mit einer Schweizer Reisegesellschaft selbst nach Israel. Wir treffen uns in einer halben Stunde am Busbahnhof im Bürgeramt Bernhausen. Bringen Sie ein Passbild mit. Das Verfahren kostet um die 100 Mark. Jonathan bewunderte die aufopferungsbereite Verwaltungsfachangestellte, als er ihr attraktives weibliches Zopfprofil bei der Arbeit musterte. »Sie müssen mich gar nicht so begeistert betrachten«, schien die tüchtige Rockträgerin bemerkt zu haben. In Kürze werden die bürgernahen Chefs aus den oberen Etagen von der Stadtverwaltung ohnehin die Samstagsarbeit für uns einführen. Zur Verabschiedung bedankte sich Jonathan mit einem sanften Händedruck und dankbaren Blick in die ungeschminkten Augen seiner Retterin Julia Rüger. Solche demütigen Eselchen braucht es auf der Welt, dachte er sich beim hektischen Einsteigen in den abfahrenden Bus. Jetzt passte alles. Um Parkhausgebühren zu sparen, hatte er sein Auto in einer Seitenstraße abgestellt und schaffte es gerade rechtzeitig zur Abfertigungshalle des nahegelegenen Flughafens. »Du siehst aber ganz schön verschwitzt und abgekämpft aus, großer Aufpasser«, lautete die unerwartete Begrüßung von Christoph Ziegler, des Pastorensohns und Mitglieds der BGG Stuttgart 1955 e.V. und Schachvereins Wolfbusch 1956 e.V. »Mensch, Christoph, du schlauer Halunke, wieso fliegst du denn nach Israel?«, wollte Jonathan wissen. »Die Psalmen sagen, es läge ein großer Segen darauf, nach Jerusalem zu pilgern. Das kannst du vielleicht nicht glauben, aber Jesus hat mir in einem Traum gezeigt, dass auf mich ein besonderes Geschenk wartet.« »Du wirst es sehen. Was will ich dir später sagen? Nur so viel sei verraten. Viele Suchende stecken einen Zettel mit diesem Wunsch in die Klagemauer.« »Jetzt sprichst du in Geheimnissen, aber warte, ich komme dir schon auf die Schliche«, spaßte Jonathan, der sich in eine der Interviewkabinen des israelischen Sicherheitsdienstes begeben musste. Sein überprüfender Befrager beäugte argwöhnisch den Passersatz und erkundigte sich: »Was machen Sie denn in Israel?« »Ich nehme an einer Sommerevangelisation teil, um den Juden ihren Messias Jeschua näher zu bringen Und nebenbei treffe ich mich mit meiner zukünftigen Frau, war die aufrechte Antwort. Kennen Sie jemand der Mitreisenden und wurde Ihnen etwas anvertraut zu mitnehmen? Fragte der junge Israeli wie immer. Ja, ich habe durch Zufall meinen Freund Christoph getroffen, der mir von einem Mysterium erzählt hat, das sich bald als Geschenk Jesu erfüllen wird. Sonst kenne ich niemanden, meinte der zukünftige Judenevangelist, indem er wiederum etwas von seinem christlichen Glauben ausbreitete. Eine kurze Pause wurde eingelegt, bis zwei Befrager mit ihren Protokollen zurückkamen. Shimon Biliam, der leitende Mossad-Mitarbeiter, wollte Jonathan Fischer als EKK-Agenten entlarven und fing an zu behaupten. »Ich warne Sie, ich habe mich über Sie nicht nur aus den Medien kundig gemacht. Wenn Sie uns nicht die Wahrheit sagen, bleiben Sie zu Hause. Mich legt keiner so schnell rein. Erzählen Sie mir etwas über Elisabeth Schätzle. Woher kennen Sie diese Frau und wie arbeiten Sie mit ihr zusammen?« »Das ist meine frühere Auszubildende, die mir einmal einen netten Liebesbrief geschrieben hat. Wollen Sie den etwa durchleuchten?« »Nein, das geht Sie überhaupt nichts an«, sagt der immer ungehaltener werdende Jonathan. »Haben Sie in irgendeiner Form Werbung für unorthodoxe Kampagnen wie die von Jakob Damkani gemacht und jemanden eingeladen, mitzukommen?« war die nächste Überführungsfrage. »Ja, ich habe Werbung auf der Königstraße für den deutschstämmigen Juden Ludwig Schneider gemacht und treffe mich deshalb mit Phoebe, der griechischen Stewardess.« Jonathan beruhigt sich wieder für eine kurze Zeit. »Lügen haben kurze Beine. Der Airbus-Vogel wird heute ohne Sie und Ihre EKK-Abteilungsleiterin Elisabeth Schätzle abfliegen. Sie brauchen mir gar nichts mehr erklären«, sprach Biliam, der jedes weitere Wort verbietende, gewiefte Prophet. Der ahnungslose Jonathan musste gedrungenermaßen seinen durchwühlten Koffer packen. Am Ausgang wartete Schätzle mit ihrem Gepäck auf ihn. »Tut mir leid. Es sollte eine Überraschung werden, dass ich auch mitfliege. Ich hatte ja keine Ahnung, was für schwierige Fragen bei der Abreise gestellt werden«, entschuldigte sich Elisabeth, die jeweils so ziemlich das Gegenteil von Jonathan behauptet hatte und dessen Vernehmungsprotokoll als Einreiseverbotsbegründung durchlesen durfte. »Was hast du denn ausgesagt?« bat Jonathan um Aufklärungsunterricht. »Na, die Wahrheit, dass ich deine lang vertraute Abteilungsleiterin bei der EKK bin und du mir einen Flyer von der Posaune zur Rettung Israels in die Hände gedrückt hast. Ich hatte ja keine Ahnung davon, dass du meine uralten vergeblichen Annäherungsversuche verpetzt. Was machen wir jetzt? Ich habe ebenfalls das Geld für die kompletten 3 Wochen im Voraus überwiesen. Nehmen wir ein Pferd wie die Kreuzritter?« Jonathan rieb sich an Vicky erinnert die angeschlagene Pentagrammsternase. Eigentlich hatte er allen Grund, sauer auf Schätzle zu sein, die ihm wegen des empfundenen Unrechts mehr denn je zur Verbündeten wurde. Seine Augen wanderten durch die Eingangshalle des Flughafens, bis sie an Julia Rüger erinnert, an einem weißen Kreuz auf rotem Grund hängen blieben. »Lass uns am Swissair-Schalter nach eidgenössischen Verbindungen fragen«, war die gute Idee des eine Frau ersehnenden Fiktionshelden. Die joviale, homophile Hostess Uli suchte nach Alternativen für die beiden Honeymooner, die der Mann hoffte, am Bildschirm zu gewahren. In der Tat führte die Reise die Pleitegeier nun über den Umweg Zürich nach Tel Aviv. Jonathan blieben 2 Tage der Besinnung, bis er Elisabeth Schätzle am Montag früh um 6 Uhr wieder traf. Ein kurzweiliger Kontakt-Airflug führte sie zur nächsten Bewährungsprobe in die Schweiz. Die dortigen Untersuchungsmethoden waren zwar im Gegensatz zu den neu getätigten Erfahrungen und der verjährten Einreise nach St. Moritz viel angenehmer, weitaus moderater und wesentlich neutraler. Trotzdem, die nächste größere Krise stand für Jonathan nach dem Betreten der Gangway bevor. Beim Einstieg in die Boeing traute der Passagier, Der das freundliche Grüß Gott einer an Phoebe erinnerten Stewardess erwiderte, seinen Augen nicht. Das Schweizer Gegenstück zur deutschen Bildzeitung entgegennehmend, fiel sein Blick auf zwei prominente, klatschende Persönlichkeiten in der ersten Klasse. »Nein, nur das nicht! Nicht nochmal eine Konfrontation«, ging es Jonathan durch den Kopf, der sein Gesicht nach links wendete und den Gang wechselnd Elisabeth an der Hand nahm. »Was hast du? Ich finde es ja schön, wenn wir Händchen halten. Aber du zitterst zu stark«, erkundigte sich Schätzle, die am Fenster Platz nahm. »Ich hab keine Lust, mich wieder mit Elimas Wicked Oz anzulegen, und dieser Hänseldeifel ist mir auch nicht geheuer.« Der ängstliche Bibelstudent schlug zur Beruhigung Psalm 91 in seiner Senfkornbibel auf. »Gegrüßet seist du, kleiner Sünder, was liest du da?« Eine Hand legte sich auf seine Schulter. »Du wirst gleich dein blaues Wunder erleben. Ich zeige dir, wer mehr Macht von uns beiden hat«, behauptete Elimas, der in die First Class zurückschlenderte. »Der Mann ist recht bes. War das der Teufel oder der grissene Zauberer von Oz?« erkannte fragend Elisabeth die am Triebwerk sitzende schwäbische Queen. Jonathan erzählte Teile seiner Arm oder Reich, Tod oder Lebendig Story, als plötzlich ein grelles Licht an der benachbarten Flügelseite aufleuchtete. In dem Moment des Übergangs von der Erde in die Luft hatte sich die nahegelegene Kerosinturbine entzündet. Jonathan wendete seinen Blick und suchte die Sicherheitsanweisungen aus dem an der Rückenlehne befindlichen Gepäcknetz heraus, in dem sich ebenfalls die Regenbogenzeitung befand. In diesem Moment glaubte er, die Stimme des Teufels zu hören, das von seinem Untergang am nächsten Tag exakt in diesem Blatt berichtet wird. »Mist, ich hätte mich nicht mit dem Satan in diesem Magier anlegen sollen. Luzifer, der Fürst dieser Welt und Herr der Lüfte, ist niemals zu unterschätzen.« Das Flugzeug flog eine Schleife, um sofort wieder zur Landung anzusetzen. Jonathan schaute wiederum auf den Flügel und glaubte, eine Engelsvision zu bekommen. Eine Panik brach an Bord aus. In dem Moment fragte Elisabeth, »Siehst du diese Wolkenformation? Das schaut ja wie ein gewaltiger Erzengel aus.« »Schau auf Jesus, den Retter, und flehe um sein Eingreifen«, rief Jonathan wie in Ekstase. Der Fiktionsheld löste zugleich seinen Gurt, stand verbotenerweise auf und verkündigte lauthals, »Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich.« Die zahlreichen zionistischen Mitreisenden beteten im Rausch mit. »Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue«, bis sie nach der sicheren Landung zur Erde friedlich zu Ende ausführten. »Er ruft mich an, und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen.« Diese fantastische, bodenlose Begebenheit nützte der Teufel, der im vorderen Abteil der Reichen zuerst von der Feuerwehr befreit wurde, zur Propaganda. Stolz zitierte der Scheingeist-Theologie-Professor vor den wartenden Journalisten hinter der Gepäckausgabe. »Wir stürzen ab wie der Blitz, aber er hat seinen Engeln über uns befohlen, dass sie uns auf den Händen tragen, damit wir nicht etwa unsere Füße an einen Stein stoßen.« Jonathan wollte nicht schon wieder ins Rampenlicht treten, deshalb versteckte er sich mit Schätzle in der Flughafenkapelle, um gemeinsam mit anderen überlebenden Passagieren ein Dankgebet zu sprechen. Als die Actionhelden sich erkundigten, wie sie jetzt ihr Reiseziel erreichen können, waren die freien Sitzplätze der Alternativverbindungen bereits vergeben. Gut, dabei empfand Jonathan, dass die beiden feindlich gesinnten Kirchenbrüder bereits über Dubai weitergeflogen waren und Swissair einen Hotel- und Essensgutschein ausgab. Dafür konnte er Phoebe nicht so schnell wie erhofft wiedersehen. Lass uns das Beste aus der Situation machen, Elisabeth. Wir könnten auf dem Zürichsee entlang der Goldküste mit ihren Vorortvillen eine Bootstour unternehmen. Falls die Zeit es zulässt, würde ich abschließend gerne die Kunstausstellung der weißgetünchten Hausbank meines Schornsteinfegermeisters besichtigen. Was meinst du? Weißt du, Jonathan, ich folge dir in den Ferien überall hin, aber danach bin ich wieder die Chefin. Mit einem weiteren Tag Verspätung erreichte das unfreiwillige Gespann das gelobte Land. Der ungeduldige Jonathan orderte ein Taxi vom Flughafen Tel Aviv nach Jaffa, wo der messianische Jude und Evangelist Jakob Damkani sein Domizil unterhielt. Endlich hoffte er, seine Phoebe wiederzutreffen. Zunächst öffnete eine weitere deutsche Elisabeth, die das Haus hütete, die Tür. Leider war die 30-köpfige internationale Reisegruppe bereits mit dem Bus nach Jerusalem abgereist. Jonathan fiel in eine leichte Depression, wie bei seiner Ankunft in die USA. »Ich schlage vor, ihr kommt herein zum Essen und übernachtet hier«, sprach die deutsch-israelische Mitarbeiterin Elisheva. »Prima Idee, nach dem ganzen Stress, den wir erlebten«, zeigte sich Schätzle einverstanden. »Hast du in den Nachrichten gehört, unser Flugzeug ist schier abgestürzt?« »Nein, ach was, erzähl«, wollte die eine von der anderen tratschenden Namensschwester wissen. Der schweigsame Jonathan betrachtete das schwatzende Treiben des folgenden Kaffeeklatsches eine Stunde lang. Diese großgewachsene zweite Elisabeth mit ihren blonden Haaren, blauen Augen und hell gefärbter Haut zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Auch das altvertraute, jüngere, burschikose Gegenstück, das mit dunkelbraunen Haaren, braunen Augen und dunklem Teint eine gewisse Attraktivität ausstrahlte, begann ihm zu gefallen. Jonathan fühlte sich in seinem Gemüt so seekrank wie auf einem Schiff, das im Sturm ohne Ruder von den Wellen hin und her und auf und ab geschaukelt wird. Seinen melancholischen Gefühlen ein Ende bereitend, ergriff er sprunghaft das Wort. »Tut mir leid, ich warte nicht länger und miete mir ein Auto. Wo, sagtest du, übernachten die anderen, Elisheva?« »In der Jerusalemer Altstadt, im Christchurch Guesthouse.« »Übermorgen reisen sie nach Elat weiter«, wusste die Gastgeberin. »In Jerusalem ist der Feierabendverkehr oft chaotisch. Bist du dir wirklich sicher, dass du heute noch fahren willst?« »Komm, Jonathan, es ist so gemütlich hier«, meinte Elisabeth. »Elisabeth folgt mir überall hin und Elisheva bringt mich zum Car-Rental hin, oder?« war sich Jonathan sicher. Die Reise nach Jerusalem fand in einem japanischen Kleinwagen ihren Abschluss. Jonathan und Elisabeth begriffen in dem 58 PS Benziner, warum in den Evangelien steht, dass man hinauf nach Jerusalem zieht. Es dämmerte. Ein nervender Verkehrsstau bildete sich vor den Toren der Stadt. Endlich wieder freie Fahrt erhaltend, stockte Jonathan für eine kleine Zeit an einer Kreuzung und fragte, »Geradeaus oder rechts? Was sagt die Karte, Elisabeth?« »Geradeaus, aber Obacht, es gilt rechts vor links.« Der Lenker gab nach rechts blinkend abrupt Gas. Es folgte ein lautes Krachen. Der linke vordere Kotflügel mitsamt der Motorhaube wurde durch einen lauten Zusammenprall zertrümmert und der grüne Daihatsu Sirion so stark nach rechts geschleudert, dass er nach einer halben Drehung über die Bordsteinkante auf der Beifahrerseite zum Stehen kam. Die Airbags hatten sich ausgelöst. Jonathan hing doppelt in der Luft. Zudem verspürte er wieder seine vergangenen Hüftschmerzen. Der eingeklemmten Schätzle ging es mit einem Schleudertrauma nicht besser. Zwei Männer näherten sich laut fluchend. »Are you all right?« tönte es von Englisch auf Deutsch übergehend. »Wenn ich gewusst hätte, dass du im Auto sitzt, Jonathan, dann hätte ich noch mehr Gas gegeben. Warum wartest du, Trottel, so lange, um dann trotzdem zu fahren, ohne auf mich aufzupassen?«
wollte Elimas Wicket auswissen. Sein Beifahrer Hänsel Deifen winkte ein paar Passanten herbei, die halfen, das zertrümmerte Gefährt wieder auf die Räder zu stellen. Die unversehrten Deifel und Wicket Oss hatten nicht gespart und einen doppelt gewichtigen, schwerlich verformbaren Toyota Land Cruiser inklusive Edelstahlrambock gemietet. Mit einem einheimischen Mercedes-Benz-Krankenwagen wurde das von der Polizei befreite Paar ins Hadassah-Krankenhaus gefahren. An andere Diablo-Begegnungen erinnert, beobachtete Jonathan, wie das junge Schätzle mit der im Vergleich zu Stein Osiris Ra kleineren Oberweite eine Halskrause angepasst bekam. Beide Patienten durften zur Sicherheit und dank der fortgeschrittenen Stunde übernachten. Wenigstens hatte ich recht, bemerkte der Patient, worauf die gekränkte Schätzle argwöhnte. Das hätte uns im Todesfall nichts genutzt. Recht hatte sie und Recht hat rechts vor links. Am nächsten Morgen machte sich das schnell genesene Paar mit einem weiß-roten öffentlichen Bus auf den Weg in die Jerusalemer Altstadt. Jonathan erfasste, wie auf dem Nachbarsitz ein Fahrgast krampfhaft versuchte, ein elektronisches Teil zu betätigen. »May I help you? I'm an Electronics-Fan. Kann ich helfen? Ich bin ein Technikfreak«, war sein nettes Angebot. Zwei vor ihnen sitzende, weniger charmante weibliche Soldaten drehten sich um, rissen den Auslöser an sich und nahmen den Mann mit Hilfe ihrer Gewehre fest. Der palästinensische Selbstmordattentäter hatte vergeblich versucht, seinen Sprengstoffgürtel zu zünden. »Jonathan, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich schier ums Leben komme«, stellte Elisabeth fest. »Langsam frage ich mich, ob es richtig war, mit dir zu reisen. Du hättest ja nicht mitkommen müssen. Stell dir vor, mein spannendes Leben wird einmal verfilmt. Dann wirst du berühmter als Indiana Jones oder die Queen«, erkannte richtig der kühne Storyheld. Das am Jaffa-Tor gelegene Christchurch Guesthouse war nicht mehr weit. An der Rezeption angekommen, bekam Jonathan die Auskunft, dass die internationale Reisegruppe eine Sightseeing-Tour durch die zweimal restlos zerstörte, 23-mal gegnerisch umlagerte und 52-mal feindlich angegriffene Stadt des Friedens unternimmt. »Lieber Heiliger Geist, bitte führe mich zu meiner zukünftigen Ehefrau. Ich spüre ganz gewiss, dass sie sehr nahe hier ist«, betete der gefrustete, erfolglose Fischer innerlich. Die wartende Schätzle bekam die Idee. »Lass uns zur Klagemauer gehen. Der Ort ist ein beliebtes Ziel für alle Besucher. Ich möchte dort ohnehin ein Gebetsanliegen loswerden.« Also schlenderte das sein Gepäck zurücklassende unfreiwillige Paar durch die engen Gassen der Händler, bis sie an der jahrtausendealten Steinformation des Tempelbergs angekommen waren. Elisabeth Schätzle wollte ein Zettel an Gott posten, und Jonathan Fischer tat es ihr gleich, indem er ein Papier in die Ritzen der mächtigen Steinquader steckte. In dem Augenblick tätschelte aus heiterem Himmel eine Hand auf seine Schulter. Eine Stimme sprach: »Jonathan, du wirst nie bekommen, was du willst. Ich habe mich in den Scheingeist versenkt und gesehen, wie deine Erflehte von einem Freund ausgespannt wird.« Wicket Oz machte sich einen Spaß daraus, seinen ehemaligen Mitbewohner zu ärgern. »Elimas, falls es dir gelingt, meinen Lebenstraum zu zerstören, gibt es den totalen Krieg zwischen uns«, erzürnte der deutsche Reichsminister für Volksaufklärung. »Der Kampf in den Gestirnen ist längst ausgebrochen, als du mir Magdalena abspenstig gemacht hast. Spürst du wieder nicht, warum sich unsere Wege immer wieder kreuzen? Für die gemeine Saat wirst du Böses ernten«, prophezeite der hinterhältige, hellsehende Astrologe. Die Sinnkrise vergrößerte sich bei Jonathan, als er mit Elisabeth im Restaurant beim Tempelinstitut saß und die Jerusalemer Post studierte. Er suchte eine Pressemitteilung über seinen gestrigen Verkehrsunfall. Stattdessen trafen seine Augen auf ein Bild von Phoebe Leontopoulou, die einen anderen Mann in den Armen hielt. Die Gruppe um Jakob Damkani hatte einen Aufruhr ausgelöst, als sie mit Jeschua HaMashiach, Jesus der Messias, T-Shirts durch das ultraorthodoxe Viertel Mea Shearim liefen. Neben dem seit Jahren wiederholt tätlich angegriffenen und in Untersuchungshaft genommenen Gute-Nachricht-Verkündiger Jakob traf es Christoph Ziegler besonders hart. Er wies auf dem Foto eine blutende Nase auf und hatte ein blaues Auge und zerrissene Kleider davon getragen. Schätzle meinte dazu: Da haben sich die Richtigen gefunden. Und Jonathan hoffte: Das hat nichts zu bedeuten. Mich hat Phoebe auch fürsorglich bemuttert. Leiblich gestärkt machten sich die Falafelgenießer auf die weitere Suche. Die Via Dolorosa abschreitend begegnete ihnen ein palästinensischer Junge mit jordanischer Staatsbürgerschaft, der das Heilige Römische Reich deutscher Nation verehrte. Der im hellbraunen Militärlook gekleidete Knappe sprach Englisch und bot sich als Führer an. Dieser Hassan versicherte, die ausländische Reisegruppe gesehen zu haben. Deshalb führte er gegen ein kleines Almosen die angeworbenen Touristen durch die verwinkelten Gänge zur Grabeskirche. Dort angekommen prahlte er, den Schlüssel zum schweren Eingangstor in der Hand zu halten. Jonathan wettete um $100, dass das nicht stimmt. Alsdann verfärbte sich sein Gesicht kreidebleich, da der Knabe ihn eines Besseren belehrte. Die Fiktionsautoren wollen die verehrten Leser nicht langweilen, doch in dem Gotteshaus gab es schon wieder eine Begegnung mit Wicked Oz und Deifel. Elimas geriet in eine Versenkung, indem er seine Hand an die steinerne Stelle drückte, wo das Kreuz gestanden haben soll, während Hänsel sich bäuchlings auf den Felsen niederstreckte, der traditionell als Ablegestelle des Leichnams Jesu betrachtet wurde. »Schau dir diese esoterischen Brüder an, die glauben immer noch an die Kraft der Steine«, begriff Jonathan. »Lass uns schnell verstecken«, empfahl Elisabeth. Einer weiteren Konfrontation erfolgreich aus dem Wege gehend, leitete sie Hassan in die kleine Grabeskapelle. Der Frieden währte jedoch nicht lange. Ein unverständlicher Kampf unter den Mönchen setzte sich in Bewegung. Die in Kutten gekleideten Gottesmänner verschiedener Konfessionen schlugen brutal aufeinander ein. Der heftige Streit entstand um Renovierungsarbeiten im ersten Stock. Die Konfessionsscharmützel ließen sich trotz dialogisierendem Hänsel-Deifel nicht verbal lösen, sondern mussten von der einschreitenden israelischen Polizei geschlichtet werden. Das Ende vom jahrtausendalten Streit unter Christen war, dass eine für jedermann sichtbare Handwerkerleiter an der Front des Gebäudes als Mahnmal stehen blieb. »Dieser Ort kann unmöglich die echte Kreuzigungsstätte sein. Was meinst du, Elisabeth?« fragte Jonathan. »Lass uns zum englischen Garten gehen«, entgegnete Elisabeth. Das anglikanische Gartengrab sowie Gordons Golgatha mit seinem grinsenden Hügelgesicht soll authentischer sein. Die schöne ruhige Parkanlage mit blühenden Pflanzen und schattenspendenden Bäumen samt den von Menschenhand in Stein gehauenen Beerdigungsstätten strahlte eine friedliche Atmosphäre aus. Fischer und Schätzle suchten sich eine Sitzgelegenheit. Eine aus Harlem stammende farbige Gospelgruppe stimmte von Bob angeleitet ein Single-Loblied an.
»Sein Grab ist leer, er ist auferstanden und erlebt«, tönte einer der Refrains.
Der diese Art von Musik nicht liebende muslimische Guide wartete vorsorglich am Eingang. Ein grauhaariger Mann setzte sich zu den Verweilenden auf die Parkbank. Den seltsam anmutenden Ausführungen folgend, war sich Jonathan nicht sicher, ob es sich bei dem Fremden um einen der verrückten Psychopathen handelte, die sich für Moses oder Elia hielten. der einen amerikanischen Slang sprechende Jesusjünger behauptete, dass er die von Jeremia in einer Höhle versteckte Bundeslade in der Nähe des Damaskustors entdeckt hätte. Als Beweis würde eine Blutprobe auf dem Gnadenthron, dem Deckel der mit Gold überzogenen Akazienholztruhe dienen, sowie ein Video mit zwei Engeln. Der Mann bezeugte selbstbewusst, dass als Jesus Christus am Kreuz hing, ein Erdbeben den Felsen öffnete, so dass das Blut des Heilands und Retter der Menschheit als hohepriesterliches Opfer direkt in das Allerheiligste floss. Das mit den Erdbeben nehme ich Ihnen ab, weil es in den Evangelien steht und selbst das Felsengrab dort drüben erkennbar durch eine Erschütterung gespalten ist, pflichtete Jonathan teilweise bei und Elisabeth ergänzte. Über den Rest müssen wir nachdenken. Die Zeit wird die Wahrheit ans Licht bringen. Enttäuscht verabschiedete sich Ron, der Hobbyarchäologe.